Ich mag das, wenn Thomas über Glauben spricht. Halleluja. Es war ein Ehepaar, das zum Flughafen fuhr, um seine Urlaubsreise anzutreten. Sie waren ein bisschen spät dran. Sie stellten sich an den Schalter an, wo das Gepäck aufgegeben wurde. Und sie waren immer weiter vorne in der Schlange. Und auf einmal sagte der Mann zur Frau: "Ach Liebling, ich wünschte, wir hätten das Klavier mitgenommen." Und sie drehte sich um und sagte: "Warum? Wir haben immerhin 16 Koffer mit dabei." "Ja, aber im Klavier liegen die Flugtickets." Wenn wir heute über den Ort sprechen, zu dem keiner hin will, dann sollten wir uns auch Gedanken machen, ob wir unsere Tickets denn schon gelöst haben, zu dem Ort, wo wir hinwollen. Stimmt's? Ich finde das total mutig, dass so viele gekommen sind heute. Ich habe ja extra großflächig gewarnt. Alle E-Mails-Adressen, die ich hatte, Facebook, überall habe ich die Info gegeben, worum es heute Morgen geht. Natürlich in der Hoffnung, dass jemand kommt, aber auch, hätte ja auch sagen können, dass du sagst: "Moment mal, stopp, also Höllenpredigt, das Letzte, was ich brauche, ja, lass mal gut sein, ich komme dann nächste Woche wieder." Ihr seid hier, also habt ihr vielleicht was verstanden, nämlich, dass es gut ist, zu wissen, wovon Jesus rettet. Vielleicht habt ihr das alle schon mal gehört: Jesus rettet und Gott befreit und es gibt ewiges Leben und der ganze Sinn und Zweck der Christenheit wird ja letztendlich darauf konzentriert. Und das ist auch das Wesentlichste. Nur ganz ehrlich, als ich mich bekehrt habe, war mir in diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wovon mich Gott alles gerettet hat. Ja, ich habe schon ein bisschen gedacht, gerettet hat er mich, aber naja, wovor eigentlich? Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Hölle, ein ganz, ganz bisschen damals. Und es war auch nicht ohne Ausschlag für meine Bekehrung, dass ich damals gedacht habe, also da will ich nicht hin. War schon klar. Ja, frag jemand, der sagt, willst du in die Hölle gehen? Keiner will dahin. Aber was die Hölle ist, könnten wir uns ja ein bisschen genauer anschauen. Zum einen, damit wir unsere eigene Errettung viel mehr wertschätzen können, und zum anderen auch, damit wir verstehen, warum es Gott so wichtig ist, dass wir anderen von seinem Rettungsplan erzählen. Naja, dem Leben die Christen vielleicht ein bisschen besser, okay, schön und gut, aber ist das wirklich Grund jetzt, dass Leute ihr Leben umstellen müssen und die Bibel lesen und Gott glauben und beten und in die Gemeinde gehen? Nun, ich denke, nach diesem Morgen wird es dem einen oder anderen ein bisschen leichter fallen, den Rettungsplan Gottes zu verstehen. Man könnte diese ganze Serie, die ja heute erst im zweiten Teil ist, und es wird noch ein paar Teile geben, auch mit einer Überschrift versehen wie das Leben nach dem Tod. Und das wiederum ist ein Thema, das jeden Menschen, den ich bisher getroffen habe, irgendwie interessiert hat. Die Esoteriker interessieren sich dafür, selbst die Atheisten, weil die glauben ja nicht, dass es sowas gibt. Also alle haben da irgendwo schon ein Interesse an diesem Thema. Könnte da was dran sein? Geht es vielleicht doch weiter, wenn dieser Körper dann dereinst von den Würmern zerfressen im Erdboden verfault? Ach, das Wort im Sonntagsgottesdienst. Ehre sei Gott, das sind Worte der Wahrheit. Im Prediger 3,11 steht: "Auch die Ewigkeit hat Gott ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt." Das bedeutet, nach diesem Leben ist definitiv nicht Schluss. Schluss mit lustig, ja. Aber Schluss mit Existenz, nein. Nach diesem Leben wird aufgerechnet, und das sind Dinge, die wir sehr ernst nehmen sollten. Denn die Bibel schweigt Gott sei Dank hierzu nicht. Im Gegenteil, sie ist klarer, als sich viele Christen das bewusst machen. Wir haben das letzte Mal vor ungefähr einem Monat über die Realität der Hölle angefangen zu sprechen. Keine Angst, die Serie wird nicht nur über die Hölle gehen, preis dem Herrn. Ich denke, wir werden noch einen Teil hiermit verbringen und dann werden wir in die andere Welt rübergehen und werden uns den Himmel anschauen. Und werden da ebenfalls verschiedene Quellen zu befragen natürlich ganz besonders die Bibel. Wir haben das letzte Mal sowohl einige der Aussagen Jesus angeschaut, wie auch andere klare Hinweise, die die Bibel uns aufzeigt. Und wir werden hiermit auch heute noch ein Stück weitermachen und auch das nächste Mal. Etwa in 3 Wochen werden wir über dieses Thema dann weitermachen. Wir wissen, dass Jesus 13% der 1870 festgehaltenen Verse seines Redens mit Aussagen über die Hölle verwendet. Und das lässt keinen Zweifel an deren Existenz und auch nicht an dem in ihr wohnenden Schrecken zu. Wir haben herausgefunden, dass die Hölle der Ort absoluten Grauens ist. Und wir werden das heute nochmal ein Stück weit sehen. Wir haben herausgefunden, dass niemand zu gut für die Hölle ist. Das war dann schon ein bisschen erschreckend. Wir haben herausgefunden, dass die Hölle in Ewigkeit andauern wird. Dass das Feuer nie verlöscht, der Wurm nie stirbt. Und das war dann eigentlich die Spitze dessen, was man ertragen kann, wenn man Jesus noch nicht wirklich persönlich kennt. Denn dann ist das der Ort meiner Bestimmung. Wir haben herausgefunden, dass die Hölle ein Ort ewigen Feuers ist, in dem der Wurm nicht stirbt. Dass es, wenn man gestorben und einmal dort gelandet ist, keinerlei Ausweg mehr gibt in Ewigkeit. Und Ewigkeit ist eine lange Zeit. Stell dir vor, ich habe einen kleinen Vogel gefunden letzte Woche, der ist gegen eine Scheibe gedongt und hat dann direkt vor der Bürotür gesessen. Iris meint, es war ein kleiner Kuckuck. Jetzt ohne Wertung. Der kleine Kuckuck, ich habe ihn mit reingenommen, war da total platt und saß da und hat es nicht gerührt. Und, na, es war so ein Vögelchen, so eine kleine Handvoll Vogel, so eine Kinderhandvoll Vogel. Süßer kleiner Kerl, schwarzer Kopf, spitzer Schnabel. Stell dir vor, so ein kleiner Vogel fliegt auf einen Granitberg, der 1000 Kilometer hoch und 1000 Kilometer tief ist. Also ein Durchmesser, hoch und tief, richtig ein riesiger Klotz. Und stell dir vor, der wetzt seinen Schnabel an diesem Granitfelsen und fliegt wieder weg. Alle 1000 Jahre kommt er zurück und wetzt wieder seinen Schnabel. An dem Tag, wo der Berg abgewetzt ist, haben wir ein Verständnis von Ewigkeit. Versteht ihr? Eine lange Zeit, die kein Ende hat, was wir uns ja alle nicht vorstellen können. Niemand von uns kann endlos denken. Da ist unser Gehirn nicht gemacht für. Kein Wissenschaftler vermag es, sich die Ewigkeit vorzustellen, Worte wie unendlich wirklich zu begreifen. Wir begreifen sie nicht. Das ist alles unendlich. Ja, wo ist dann die Grenze? Irgendwo muss es doch aufhören. Irgendwo kommt doch was anderes, oder? Wie unendlich? Wie? Gibt es nicht. Alles muss doch irgendwo in einem Rahmen passen, in eine Schublade, in eine Grenze. Und Gott nimmt für sich Attribute in Anspruch, die damit zu tun haben und die uns hoffnungslos überfordern, wenn wir versuchen, sie mit unserem Verstand zu ergreifen. Keiner schafft das. Ewigkeit, Unendlichkeit. Etwas, was nie aufhört. Alles hat doch eine Skala, oder? Es gibt keine Skala für Ewigkeit. Es gibt nur einen Anfang, aber kein Ende. Heute werden wir uns zum einen mit der Frage auseinandersetzen, wer in die Hölle kommt, und zum anderen, wie man sicher gehen kann, dass die Hölle nicht unsere letzte Ankunftsstation sein wird. Wir werden uns einen längeren Ausschnitt aus einem Buch anschauen und außerdem auch einen kurzen Film. Mir ist wichtig zu sagen, dass vor allem der Buchausschnitt nicht für kleine Kinder geeignet ist, weil er Angst machen kann. Ich habe kein Problem damit, wenn Schulkinder das hören und dann hinterher auch ihr mit ihnen redet, das ist wunderbar, wir machen das auch, aber das muss dann kommentiert werden, okay? Nur so, aber ich sehe jetzt hier keine Kinder in dem Alter sitzen, sodass es keine Schwierigkeit wird. Der Videoclip ist unproblematisch heute, den kennen auch einige schon, der heißt 6000 Punkte zum Himmel. Nun die erste Frage, wer kommt in die Hölle? Niemand. Wir kommen alle in den Himmel. Oh, Karnevalszeit ist so eine schöne Zeit, oder? Man hört dieses Lied, man fühlt sich so sicher, alles wird gut. Es gibt kein Gericht. Ich muss nicht irgendwann für das bezahlen, was wir hier tun. Alles gut, alle kommen wie ein Himmel. Die gefährlichste Lüge unserer Zeit. Mit Abstand. Bei all den grausigen Aussichten in Bezug auf eine Existenz in der Hölle, die wir uns das letzte Mal angesehen haben, müssen wir uns fragen, wer hat die Hölle verdient? Die Antwort ist simpel. Jesus beantwortet sie gleich mehrfach, Paulus beantwortet sie, Petrus. Sie sagen, jeder. Jeder. Oh, danke. Gute Botschaft, Sonntagmorgen. Jeder. Oh, ich dachte, jeder. Jeder verdient sie. Jeder hat gesündigt. Ein altes Wort, was nichts anderes meint, als das Ziel verfehlt, was Gott für uns hat. Wir haben Handlungen und Haltungen entwickelt, die uns von Gott getrennt haben. Und das wissen wir. Spätestens das verstehen wir. Weil ich weiß, wenn ich mit jemandem in einer engen Beziehung bin oder wenn diese Beziehung nicht besteht. Und als ich Gott gefunden habe, wusste ich vorher sehr genau, die Beziehung war nicht da. Ich war ein bisschen religiös, aber da war keine Beziehung zum lebendigen Gott. Versteht ihr? Ich kann ja religiös sein bis zur Hutschnur. Ich kann mit Begriffen um mich werfen, ich kann Sakrilegien halten oder brechen oder was auch immer. Ich kann Sakramente halten, das ist es, ne, was unsere Geschwister aus der Katholikenkirche hier so hochhalten. Ich kann Mitgliedschaften haben in den tollsten, größten Kirchen und Gemeinden. Ich kann hier Mitglied sein. Und doch wird es nichts aussagen für die Ewigkeit, wenn das alles ist. Versteht ihr? Es ist gut, Mitglied zu sein in der lokalen Gemeinde, wo auch immer Gott dich hinberuft. Das ist fantastisch. Aber das rettet niemanden. Du kannst hier 10 Jahre sitzen in unserem Gottesdienst, die besten Predigten der Welt von mir aus hören und doch kannst du in die Hölle gehen. Wow, starker Tobak heute Morgen. Ich mute euch viel zu, ich weiß. Aber ich möchte euch offen machen, genau hinzuhören, was ich heute sage und vorlese, weil es Ewigkeitsauswirkungen haben kann für dein Leben. Wir alle haben ein durch und durch verdorbenes Herz aus uns heraus. Das macht die Sünde. Die Sünde verändert uns Stück für Stück. Sie entfremdet uns Gott und sie verändert unser Herz. Es gibt aber eine bestimmte Gruppe Menschen, von der die Bibel sagt, die haben ihr Ticket. Hoffentlich nicht im Klavier. Die haben ihr Ticket bekommen. Und diese Leute werden unter anderem beschrieben in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, wo Folgendes steht. Der Johannes, der Apostel Johannes, sah diese Vision von der Endzeit, den letzten Tagen, dem Gericht und dem, was danach kam. Und er sagte, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Hier spricht Johannes, inspiriert durch den Heiligen Geist, davon, dass es eine Ausnahme gibt, eine Ausnahme, eine Gruppe von Menschen, die das, was alle verdient haben, nicht bekommen. Und das sind die, dessen der Namen in dem Buch des Lebens, das offensichtlich im Himmel geführt werden muss, geschrieben stehen. Wie sagte Nietzsche einmal, wenn es einen Gott gäbe, wie hielt ich es aus, keiner zu sein? Er starb einen elenden Tod. Er war ein Gottesleugner. Aber wenn es einen Gott gibt und wenn es ein Buch gibt, in dem mein Name stehen sollte, dann will ich, dass er da reinkommt, wenn das so eine Auswirkung hat, oder? Wow, Ich finde es gut, dass Gott uns durch die Bibel so viele Details mitgegeben hat, dass wir da ein ganzes Leben lang uns mit beschäftigen können und immer noch nicht alle verstanden haben. Ja, die Bibel ist ja nicht, du liest sie einmal wie einen Roman und hast alles verstanden. Ich lese das Buch seit 22 Jahren und habe noch nicht alles verstanden. Aber immer mehr. Amen. Es ist gut, sich mit wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen, denn daraus entspringt Leben und zwar in einer Qualität, die wir alle gerne haben. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen. Kennt das jemand? Eine göttliche Offenbarung über die Hölle. Man kann über diese Bücher denken und denken. Es ist nicht die Bibel, es ist nicht das Wort Gottes, es ist jemand, der eine Vision hatte. Diese Dame war 40 Tage lang, jeden Abend hat Gott sie mitgenommen, Jesus sie mitgenommen in die Hölle. Denkt man, warum macht Jesus denn sowas? War ja eine Christin. Das Ziel war, dass sie Menschen warnt. Und ich glaube, nicht jeder lässt sich durch so ein Buch warnen. Einige werden das einfach abtun als irgendein Buch. Das ist okay. Aber für andere könnte das ein ausschlaggebender Punkt sein. Ich denke an Charlie, hat ein ähnliches Buch gelesen, es war deine Rettung. Du hast da erstmal nachgedacht, was die Hölle wirklich ist, was der Himmel ist. Und du hast dich entschieden, wo du hin wolltest. Und preis dem Herrn, heute bist du auf dem Weg dahin. Ehre sei Gott, dein Ticket hast du in der Tasche. So, vielleicht ist das, was ich jetzt vorlese, für den einen oder anderen zu krass. Vielleicht neigst du dazu, dein Herz zuzumachen und zu sagen, also sorry, das kann ich nicht nehmen. Ist okay. Trotzdem möchte ich dich ermutigen, so weit wie möglich das Herz offen zu lassen. Denn die Dinge, die da geschrieben stehen, so plastisch wie sie auch sind, wurzeln in biblische Aussagen. Sonst würde ich das gar nicht lesen. Okay? Yonggi Cho übrigens, Pastor der größten lokalen Gemeinde der Welt in Südkorea, hat dieses Buch gelesen und er schreibt über dieses Buch: Ich las dieses Buch mit zitterndem Herzen. Ich bin überzeugt, dass Reverend Baxter eine wahre Begegnung mit der Realität der Hölle hatte, welche er Jesus Christus, unser Herr, durch ein Erlebnis offenbarte. So, das ist für mich auch ein wesentlicher Grund gewesen, das Buch überhaupt zu lesen, denn von diesem Mann halte ich sehr viel. Er ist seit 50 Jahren im Dienst und tadellos, ist eine Koryphäe in vielen Bereichen und erlebt ein sehr integres Leben. Okay, was schreibt diese Frau Baxter über das Zentrum der Hölle? Ich lese nur einen Ausschnitt vor, da steht noch viel mehr drin. Sie beschreibt eben ihren Rundgang durch verschiedene Bereiche der Hölle. Beginn des Zitats. Bald waren wir an der nächsten Zelle. Ein verzweifeltes Weinen voller Leid kam aus dem Zelleninneren. Wir schauten hinein und sahen ein Skelett eines Mannes, der am Boden kauerte. Seine Knochen waren schwarz von den Verbrennungen und seine Seele innen erschien als dreckiger grauer Nebel. Ich bemerkte, dass Teile seines Körpers fehlten. Rauch und Flammen stiegen von ihm auf und Würmer krochen in ihm herum. Jesus sagte: Dieser Mann hat viel gesündigt. Er war ein Mörder und hatte Hass in seinem Herzen. Er wollte nicht Buße tun oder daran glauben, dass ich ihm vergeben würde, wenn er nur zu mir gekommen wäre. Du meinst, Herr, fragte ich, er dachte, dass du ihm den Mord und den Hass nicht vergeben würdest? Ja, sagte Jesus, wenn er nur geglaubt hätte und zu mir gekommen wäre, ich hätte ihm all seine Sünden vergeben, große und kleine. Stattdessen fuhr er weiter fort, in Sünde zu leben und starb in ihr. Deshalb ist er hier, wo er heute ist. Es wurden ihm viele Möglichkeiten geboten, mir zu dienen und an das Evangelium zu glauben, aber er lehnte ab. Jetzt ist es zu spät. Die nächste Zelle war von einem abscheulichen Gestank erfüllt. Ich konnte die Schreie der Toten und das Stöhnen der Reue überall hören. Ich empfand große Trauer, die mich beinahe krank machte. Ich fasste den Entschluss, dass ich alles daran setzen würde, der Welt von diesem Ort zu erzählen. Eine Frauenstimme sagte: Hilf mir! Ich starrte in ein paar echte Augen, nicht in ausgebrannte Höhlen, die das Verbrennen hinterlässt. Ich war voller Trauer, dass es mich schüttelte und ich fühlte tiefes Mitleid für diese Seele. Ich hatte großes Verlangen, diese Seele herauszuzerren und mit ihr davonzurennen. Es schmerzt so, sagte sie. Herr, jetzt werde ich das tun, was richtig ist. Ich kannte dich einmal und du warst mein Retter. Ihre Hände umklammerten die Stange der Zelle. Wieso kannst du nicht jetzt mein Retter sein? Große Stücke von brennendem Fleisch fielen von ihr ab und nur noch Knochen umklammerten die Stange. »Du hast mich sogar von Krebs geheilt«, sagte sie. »Du sagtest mir, dass ich gehen solle und mich nicht mehr versündigen solle, damit es nicht viel schlimmer über mich kommen werde. Ich habe es versucht, Herr. Du weißt, dass ich es versucht habe. Ich habe sogar versucht, für dich Zeuge zu sein. Aber Herr, schon bald lernte ich, dass jene, die dein Wort predigen, nicht populär sind. Ich wollte, dass mich die Leute mögen. Langsam ging ich zurück in die Welt und die Lust des Fleisches verschlang mich. Nachtclubs und starke Getränke hatten den Vorrang. Ich verlor den Kontakt zu meinen christlichen Freunden und schon bald war ich 7-mal schlechter dran, als ich zuvor gewesen war. Und obwohl ich Liebhaber von Männern und Frauen wurde, war es nie meine Absicht gewesen, verloren zu sein. Ich wusste nicht, dass ich von Satan beherrscht wurde. Ich fühlte immer noch deinen Ruf auf meinem Herzen, Buße zu tun und errettet zu werden, aber ich wollte nicht. Ich dachte stets, dass ich noch Zeit habe. Morgen werde ich zu Jesus zurückkehren und er wird mir vergeben und mich freisetzen. Aber ich wartete zu lange und jetzt ist es zu spät, schrie sie. Ihre Augen zersprangen in den Flammen und verschwanden. Ich schrie und fiel gegen Jesus. O Herr, dachte ich, wie leicht könnte ich das sein oder jemand meiner Liebsten. Bitte, Sünder, wacht auf, bevor es zu spät ist. Wir gingen weiter zu einer anderen Zelle. In ihr war eine weitere Gestalt eines Skeletts und eine schmutzige, graue Seele in ihrer Mitte. Schreie unerträglicher Schmerz und Reue kamen von diesem Mann aus, dass ich wusste, ich würde sie nie vergessen können. Jesus sagte, »Mein Kind, manche, die dieses Buch lesen, werden es vergleichen mit einer Romanerzählung oder einem Film, den sie gesehen haben. Sie werden sagen, dass dies nicht wahr sei. Aber du weißt, dass diese Dinge wahr sind. Du weißt, dass die Hölle Wirklichkeit ist, weil ich dich einige Male durch meinen Geist hierher gebracht habe. Ich habe dir die Wahrheit offenbart, dass du ein Zeuge von dem bist. Verlorene Person, wenn du nicht Buße tust, schreibt sie, und dich taufen lässt und das Evangelium von Jesus Christus akzeptierst, dann ist dies dein Ende. Dieser Mann ist hier, sagte der Herr, weil er rebelliert hat. Die Sünde der Rebellion gleicht der Sünde der Hexerei. Tatsache ist, dass diejenigen, die mein Wort und meinen Weg kennen und das Evangelium gehört haben, aber nicht Buße tun wollen, gegen mich rebellieren. Viele sind heute in der Hölle wegen dieser Sünde. Der Mann sprach zu Jesus und sagte, ich überlegte mir einmal, dass ich dich zu meinem Herrn machen sollte. Jedoch wollte ich nicht deinen geraden und schmalen Weg gehen. Ich wollte den breiten Weg gehen. Er war viel einfacher. Es war einfacher, der Sünde zu dienen. Ich wollte nicht gerecht sein. Ich liebte mein sündiges Leben. Ich mochte starke Getränke und die Dinge dieser Welt zu tun, anstelle deinen Verordnungen zu gehorchen. Aber jetzt wünschte ich mir, dass ich jenen zugehört hätte, die du mir gesandt hast. Anstelle umzukehren, tat ich Böses und wollte nicht Buße tun. Große Schluchzer überkamen seinen Körper, als er reuevoll weinte. Seit Jahren werde ich an diesem Ort gefoltert. Ich weiß, was ich bin, und ich weiß, dass ich hier nie wieder herauskomme. Ich werde Tag und Nacht von diesen Flammen und Würmern gefoltert. Ich schreie, aber niemand kommt mir zur Hilfe. Niemand kümmert es, wie es um meine Seele steht. Niemand kümmert es. Er brach zu einem kleinen Haufen auf dem Boden zusammen und weinte weiter. Wir kamen zu einer anderen Zelle. Eine Frau saß da und pickte die Würmer aus ihren Knochen. Sie fing an zu heulen, als sie Jesus erblickte. »Hilf mir, Herr«, sagte sie. »Ich werde gut sein. Bitte lass mich hier raus.« Auch sie stand auf und umklammerte die Barren der Zelle. Ich verspürte großes Mitleid. Sie weinte, und tiefe Schluchzer schüttelten ihren ganzen Körper. Sie sagte, »Ha! Als ich auf der Erde war, betete ich den Gott der Hindu und viele andere Götzen an. Ich wollte das Evangelium, das die Missionare predigten, nicht glauben, obwohl ich es oft gehört hatte. Eines Tages starb ich. Ich schrie nach meinen Göttern, die mich vor der Hölle bewahren sollten, aber sie konnten es nicht. Jetzt, Herr, will ich Buße tun. Es ist zu spät«, sagte Jesus. Während wir weitergingen, überdeckten Flammen ihren Körper. Immer noch erfüllten ihre Schreie meine Seele. Satan hatte sie verführt. Mit tiefer Traurigkeit in meiner Stimme sagte Jesus, »Komm, wir werden morgen wiederkommen. Es ist Zeit. zu gehen. Bis hierhin das Zitat aus dem genannten Buch. Zusammengefasst können wir sagen, dass jeder Mensch in der Hölle enden wird, der nicht Buße über seine Lebensschuld getan hat und umgekehrt ist und Vergebung von Jesus Christus empfangen hat. Das ist unmissverständlich klar. Das ist eine biblische Kernaussage, die jeder Christ auf diesem Planeten unterschreiben sollte. Nur die, die Jesus Christus zu ihrem Herrn und König gemacht haben, sind des Himmels sicher. Ich möchte jetzt mit euch den Film 6000 Punkte für den Himmel anschauen. Eine deutsche Produktion, sehr sachlich und doch sehr biblisch. So bitte Film ab.
Wir müssen nun klären, wo sie die Ewigkeit verbringen. Auf jeden Fall in diesem wunderbaren Land. Ich möchte nicht in dieses Loch.
So geht es jedem, wenn er erstmal hier ist.
Das sollte aber bei mir kein Problem sein. Ich bin getauft, zahle regelmäßig meine Kirchensteuer und spende ab und zu für einen guten Zweck. Außerdem versuche ich immer, ein anständiges Leben zu führen. Oder hab's versucht, wie auch immer. Getreu nach dem Prinzip, tu Recht und scheue niemand.
Deswegen sind Sie hier, Herr Wigger. Wir werden sehen, was sich machen lässt.
Was muss ich denn machen, um da reinzukommen?
Sie brauchen 6.000 Punkte.
6.000 Punkte? Aha. Und wie bekommt man die?
Beispielsweise durch gute Werke, ein tadelloses Leben, gute Moral. Sie wissen schon.
Ja, das müsste ich eigentlich schon erreichen. Ich bin kein schlechter Mensch gewesen. Aber das müsst ihr hier oben ja schließlich wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemanden umgebracht. Nie gestohlen. Habe versucht, freundlich zu meinen Mitmenschen zu sein. Ging regelmäßig zur Kirche. Oder fast regelmäßig.
Halt, Moment bitte. Wir müssen das alles meistens festhalten.
Ach so, gut. Soll ich anfangen oder stellen Sie die Fragen?
Fangen Sie ruhig einmal an.
Das ist gar nicht so einfach. Schließlich führt man nicht Buch über Dinge, die man gut gemacht hat.
Wir schon. Machen Sie sich also darüber keine Sorgen.
Ja, hallo. Fangen wir zuerst mal mit meiner Frau an. Ich habe sie immer gut behandelt, nie geschlagen. Sie musste auch nie Geld betteln. Ich habe mich bei meiner Arbeit extra angestrengt, damit sie ein luxuriöses Leben führen kann. 60 Stunden die Woche. Also, dann versuchen wir es doch mal Du sollst nicht stehlen. Ich war immer ehrlich. Mein Bruder zum Beispiel, der hat schon als Kind gestohlen. Aber ich nie.
Wie steht's mit der Steuererklärung? Immer vollkommen ehrlich.
Aber das ist doch kein Stehlen. Das hat doch jeder gemacht.
Aber Herr Weber, dadurch, dass es jeder macht, wird es doch noch lange nicht richtig. Leider haben Sie damit den Staat gestohlen. Aber wie war das damals mit dem Versicherungsfall, als Sie...
Das gilt auch als Stehlen? Dazu lassen wir das! Wenn wir hier so kleinlich sein, dann brauchen wir das Gebot über das falsche Zeugnis abgeben, gar nicht erst erwähnen. Natürlich hatte ich hier und da mal eine kleine Notgebühr gebraucht. Aber ich war immer bemüht, nie schlimm zu lügen. Meine Güte, das macht doch jeder.
Es ändert bei uns rein gar nichts.
Versuchen wir es mit dem Nächsten. Du sollst nicht töten. Das weiß ich nun ganz genau, dass ich das nicht übertreten habe. Wie viele Punkte gibt das?
Das müssen wir erst einmal klären. Erinnern Sie sich an die Worte, als der Gerichtsbeschluss kam, der Ihrem Nachbarn recht gab? In der Sache mit dem Baum, Sie wissen schon. Sie sagten, dem Kerl drehe ich den Hals um.
Das sagt man doch nur so daher. Schließlich habe ich es nicht getan. Das zählt ja wohl.
Und wie oft haben Sie ausgerechnet, wie lange Ihre Schädigung oder Ihre Krankheit noch zu leben hat und was Sie dann erben? Haben Sie nicht mit dem Arzt darüber gesprochen, dass Sie Ihr Leben nicht verlängern sollten?
Ja. Sie ist eines ganz natürlichen Todes gestorben. Ich habe sie nicht umgebracht.
Aber Herr Weber, der Wunsch war in Ihrem Herzen vorhanden. Sowohl bei Ihrer Schwiegermutter als auch bei Ihrem Nachbarn.
Und wenn ich einen einzigen Ehebruch begangen habe, bekomme ich da auch keinen Punkt. Obwohl Sie wissen, dass ich meiner Frau 37 Jahre lang treu war. Und dass er nur dieser einzige dumme kleine Fehltritt von mir war. Ich bin kein Mann, der anderen Frauen nachsteigt.
Sie sollten Ihre Gedanken am besten kennen, Herr Weber.
Meine Gedanken? Was macht man nicht alles in Gedanken? Aber das machen doch alle! Verdammt nochmal! Ich war nie besonders schlecht. Ich war ein ganz normaler Mensch. Ihr könnt doch überhaupt nicht pedantisch sein.
Aber Herr Weber, wir haben hier einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wie oft haben Sie nach Gottes Gerechtigkeit gerufen, die Sie einmal zeigen sollen? Nun, hier ist sie. Gott hat niemanden darüber im Unklaren gelassen, dass er am Ende des Lebens richten wird. Das haben Sie doch auch gehört, oder?
Ja schon, aber ich dachte, ich sei nicht so schlecht, um abgeurteilt zu werden. Aber hat Gott nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünde zu sterben? Heißt es nicht irgendwo in der Bibel, dass der das ewige Leben bekommt, der an Jesus Christus glaubt?
Doch, Sie kennen sich sehr gut aus, Herr Weber. Aber seien Sie ehrlich, Sie haben doch nicht wirklich an ihn geglaubt.
Ich habe seine Existenz nie abgestritten.
Nun gut, dann lassen Sie mich es so ausdrücken. Sie haben ihm nicht vertraut. Leben und Sterben von Jesus Christus hatte für Sie im Grunde gar keine Bedeutung. Sie wollten es ja mit Ihren eigenen Taten in den Himmel schaffen. Dass der Sohn Gottes für Ihre Schuld mit seinem Leben bezahlt hat, das wollten Sie nie hören. Denn dann hätten Sie sich ja eingestehen müssen, dass Sie in Ihrem Leben sehr viel Schuld angehäuft haben. Aber in Ihren Augen waren Sie ja gar nicht so schlecht.
Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hätte, dass es hier so streng zugeht. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Ich war doch nicht so schlecht wie manch anderer.
Wir haben alles, was Sie getan haben, in diesen Büchern aufgeschrieben. Wir können die Punkte zusammenzählen. Sollten Sie auf 6.000 kommen, werden Sie es sicher.
Ach, lassen wir das. Aber eins sage ich. Sie haben scheinbar überhaupt keine Ahnung, wie es da unten in der Welt zugeht. Da kommt ja niemand hier herein. Wo kommen denn die Menschen her, die es da reingeschafft haben? genauso wenig verdient wie ich. Hatten wohl genügend Geld, den Eintritt zu zahlen.
Sie haben immer noch nicht verstanden, was ich Ihnen mitteilen wollte. Diese Menschen haben eine Eintrittskarte bekommen. Das stimmt.
Dachte ich mir doch.
Aber sie haben sie nicht bezahlt. Niemand konnte so bezahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Es gab eine 6000-Punkte-Karte ganz umsonst. Wer im Leben seinen Stolz beiseite legte und sich diese Karte von Jesus Christus schenken ließ, weil er einsah, dass er die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat hier freien Eintritt. Für die Ewigkeit.
Aber warum hat mir das denn niemand gesagt? Das hätte ich doch gleich gemacht. Ich wurde völlig falsch informiert. Ich dachte, man müsse nur halbwegs recht leben. Sie kennen doch mein Motto. Tu recht und scheue niemand. Dann habe ich mich mal gehalten. Können Sie denn gar keine Aussage machen? Nein. Nein. Bleib sie noch hier. Komm sie zurück. Ich will mein Blut sehen. Bitte. Bleiben Sie hier.
Manche Menschen oder zu manchen Menschen spricht Gott durch Träume, zu manchen durch Filme. Vielleicht spricht er gerade jetzt zu dir, zu Ihnen. Zu mir hat er durch diesen Film mehrfach gesprochen. Was kann man tun, um der Hölle zu entgehen? Ihr habt gemerkt, es gibt keine guten Taten, die dafür ausreichen. Keine Summe von guten Werken, die uns vor diesem Schicksal bewahren kann. Nicht eine einzige Sünde können wir aufwiegen damit. Und auch unsere Vergebung können wir uns nicht erkaufen. Weder durch Werke, noch durch Geld, noch durch irgendeine Art von Handlung. Es gibt nicht gute und böse Menschen in Gottes Augen, sondern es gibt erlöste und unerlöste Menschen. Jedes Mal, wenn wir uns vergleichen, dann tun wir das in aller Regel nach unseren eigenen Stärken, stimmt's? Ja, hier bin ich ja gut. Guck mal, was der macht. Das würde ich nie tun. Aber was tue ich? Das zeige ich niemandem. Versteht ihr? Viele Sünden laufen doch drin ab, die nach außen gar nicht zu sehen sind. Es gibt Menschen, denen siehst du ihre Sünde an, ja. Aber vielen siehst du es nicht an, weil das hier drin stattfindet. Sünde heißt nicht falsche Handlung, Sünde heißt falsche Haltung. Und Haltung siehst du nicht immer. Und nicht jeder. Sonntags im Gottesdienst sehen wir unsere falschen Haltungen doch in der Regel nicht. Hier schreist du wahrscheinlich nicht unbedingt wie man zusammen. Hier belügst du und betrügst du vielleicht nicht. Aber wie eben gesagt, in anderen Bereichen könnte das passieren, ohne dass du das überhaupt noch merkst, weil du es ja schon immer tust. Die Steuer zum Beispiel oder Versicherungsbetrug. Wie schnell ist da was Falsches eingetragen und oder angegeben? Und es ist Betrug und es ist Lüge und es trennt mich von Gott und zwar für immer. Ja. Jedes einzelne Gebot Gottes ist gegeben zum Schutz. Und wahrscheinlich haben wir jedes einzelne in unserem Leben schon irgendwann gebrochen. Hier. Jesus macht keinen Unterschied zwischen Haltung und Handlung. Er sagt, du hast die Ehe gebrochen, wenn du nur jemanden begehrst. Wer hat das noch nie getan? Ich frage, ich muss keine Hände heben. Versteht ihr, was ich meine? Jeder ist schuld. Keiner von uns ist so gut, dass wir nie was Falsches gedacht hätten. Wie kann man von der Hölle bewahrt sein? Das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, ist und bleibt die einzige Währung, die Gott zur Bezahlung von Sünde akzeptiert. Er war 100% Mensch und 100% Gott. Er lebte ohne Schuld. Er war das einzige Opfer, was Gültigkeit hatte, um Rettung zu bringen. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass alle, die durch den Glauben zu ihm gehören, erlöst und von ihren Sünden gerechtfertigt sind. Wäre Jesus nicht auferstanden, das leugnen ja einige, immer um die Osterzeit, in manchen Magazinen und um Weihnachten kommen diese Artikel, meistens in der linken Presse, um zu sagen, ja, siehst du, Gott, das gibt es ja gar nicht real, Gott ist ja nicht auferstanden. Aber er ist auferstanden, er ist gesehen worden. Die Bibel ist voll von Zeugnissen davon. Bis zu 500 Leute auf einmal haben diesen auferstandenen Jesus gesehen. Und die Römer haben ihren Job nicht falsch gemacht. Die Römer waren gründlich in der Kreuzigungstechnik. Sie waren routiniert. Wer von der Hölle errettet werden will, muss an Jesus Christus glauben und so neues Leben, ewiges Leben empfangen. Das ist eine neue Geburt, wie das die Bibel bezeichnet. Nicht eine Reinkarnation, sondern eine neue Geburt deines innen wohnenden Geistes. Dein Körper bleibt gleich, der verändert sich nicht. Wenn auch vielleicht deine Augen mehr glänzen, nachdem Jesus da rausschauen kann, weil er drinnen wohnt. Dazu gehört, dass ich über meine Sünden Reue und Buße tue. Ich rede nicht von billiger Gnade. Ich rede von einer Herzenshaltung, die sagt, Gott, du hast recht. Ich habe gefehlt, ich habe keine Chance auf den Himmel. Ich habe es nicht verdient, ich habe kein Anrecht drauf. Und ich weiß das, eigentlich weiß ich das, in mir drin. Alle meine Werke können nicht ausreichen, um vor dir gut zu sein. Weil ich weiß, wie mein Herz aussieht. Ich weiß, wie grau, wie schwarz das war. Mein eigenes. Und ich war erst 20 Jahre alt, als ich Jesus gefunden habe. Das war schon rabenschwarz. Erzähl mir nicht, wenn du älter bist, deins ist blütenweiß, wenn du Jesus nicht kennst. Wir leben alle in dieser Zeit, alle in dieser Welt. Wir wissen, wie das Leben funktioniert. Oder man könnte auch sagen, wie die Existenz läuft. Denn Leben ist es oft gar nicht mehr. Es gibt einen Retter. Ich möchte aus der Fülle der Bibel stellen, die Gottes Rettungsabsicht und sein liebevolles Herz für dich und mich ausdrücken, drei Stück aus dem Johannesevangelium vorlesen. Das erste steht in Johannes 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus verspricht Leben an dieser Stelle. Und er macht klar, dass dieses Leben in die Ewigkeit mündet und niemals aufhören wird. Leben meint nicht Existenz. Großer Unterschied. Viele Menschen in unserer Zeit leben nicht in dem Sinne, des, was das Wort eigentlich meint. Leben heißt an Überfluss, an Freude, an übersprudelnder Energie, an Inspiration. Das ist kein Leben, was die meisten Menschen führen. Das ist Existenz. Sie retten sich von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung, von Geliebter zu Geliebter und halten sich über Wasser. Aber das große Glück fehlt. Die Freude, die der Herr alleine gibt, haben viele nie erlebt. Doch es gibt einen Ort vollständiger Sicherheit, das sagt diese Schriftstelle, und der ist in Christus. Wenn ich diesen Jesus Christus zu meinem Herrn mache, dann kann mal kommen, was will. Auch dann kommen Lebenskrisen, auch dann gehe ich vielleicht durch Zeiten, die sich keiner aussucht. Aber ich bin nie mehr allein. Seit 22 Jahren gehe ich diesen Weg und ich kenne den Unterschied noch sehr gut. Es ist ein großer. Die zweite Schriftstelle steht in Johannes 14. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Was ist mit den anderen Religionen? Sie führen nicht zum Vater. Was ist mit all den Glaubensrichtungen und Glaubensgemeinschaften? Sie führen nicht zum Vater, es sei denn, sie laufen über Jesus Christus. Sie haben Jesus als Zentrum. Unser Name drückt das ja immer wieder aus. Christus Zentrum. Wir wollen das klar machen mit unserem Namen schon. Hier ist Christus Zentrum, nicht irgendeine Lehre, nicht irgendein Mensch. Christus ist Zentrum all dessen, was wir hier tun. Sein Wille ist für uns Befehl und Programm. Die dritte Bibelstelle, Johannes 3,16, ist wahrscheinlich die bekannteste. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zusammenfassend möchte ich sagen, die Hölle ist ein realer Ort und ist der Bestimmungsort für alle, die nicht von ihren Sünden umgekehrt sind und Gottes Erlösungswerk in Christus für sich in Anspruch genommen haben. Für alle Herr Webers dieser Welt, die meinen, sie sind ja im Vergleich zu anderen schon ganz gut. Das reicht nicht. Es gibt nicht gute und schlechte Menschen. Es gibt gerettete und unerrettete Menschen. Das ist, wie Gott die Welt sieht. Der Beste hat keine Chance. Die Hölle ist ein ewiger Ort, von dem es kein Zurück mehr gibt. Doch Christus ist gekommen, um uns von dem Lohn unserer Sünde zu retten und uns ewiges Leben zu schenken. Er ist Retter. Er hat den Preis bezahlt und den Tod besiegt. Und alle, die an ihn glauben, bekommen nicht nur seine beständige Gegenwart schon hier und jetzt, sondern sie bekommen die Ewigkeit geschenkt. Nach diesem Leben gibt es keine Möglichkeit mehr, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich könnte jetzt mehrere Geschichten erzählen, die alle sehr tragisch geendet haben. Oft von Menschen, die dachten, ich habe ja noch Zeit. Ich kann die Entscheidung später treffen. Ich erinnere mich, wie ich mit 20 Jahren damit konfrontiert wurde, mit der Entscheidung, Christus anzunehmen. Und mein Kerngedanke war, ich habe noch Zeit. Ich bin ja noch jung. Und irgendwie schaffte es Gott, mich vom Gegenteil zu überzeugen. In mir wuchs eine Überzeugung dafür, dass mein Leben sehr schnell und sehr ungeplant enden kann. Und dass ich dann keine Entscheidung mehr treffen könnte, die mein Leben in der Ewigkeit sichert. Es war Gottesfurcht, die mich damals zu Christus geführt hat. Man sagt ja, oh, du sollst nicht über die Hölle predigen, du sollst dich nicht aus Angst bekehren. Eins meiner Motive war sicherlich Angst vor der Hölle. Und das ist auch die einzige Angst, von der ich sage, die ist hilfreich. Weil sie führt mich zu Christus. Und diese Angst verändert sich dann in Gottes Furcht. Das ist keine Angst mehr, das ist Respekt. Das ist, ich weiß, ich habe einen Vater und ich weiß, wie mein Vater ist. Leute machen Jesus so weichgespült, wisst ihr? Viele Gemeinden wird ein weichgespülter Christus gepredigt. Ja, Jesus, Gott liebt doch, Gott ist doch Liebe. Johannes 14, 15, 16, was steht da? Wer mich liebt, hält meine Gebote. Jesus definiert die Liebe so anders als wir oft. Er sagt, Liebe ist Disziplin, Liebe heißt Gehorsam, Liebe heißt Gottes Furcht. Dann liebst du mich, sagt Christus, wenn du das tust, was ich dir sage. Oh, ist abstrakt. Ist fremd oft von dem, was wir kennen. Ich habe euch das erste Mal schon gesagt, dass es Jesus in drei Dimensionen gibt, die alle denselben Christus meinen. Dimension 1 war Christus im Alten Testament, wo er immer wieder auftaucht als der Engel des Herrn. Der Botschaften überbringt, aber der auch viel Gericht gebracht hat. Bis zu 180.000 Leute, Amalekiter, glaube ich, waren es, oder Ammoniter, die schlachtete er in einer Nacht ab, um sein Volk Israel zu schützen. Wow, Jesus soll das getan haben. Jesus war der liebe Jesus, der in den Kinderbüchern immer so lieb lächelt. Das war dasselbe Jesus. Ja, aber dann hat er sich ja verändert, hat sich ja irgendwie bekehrt und ist dann ja Maria geboren worden und war ja dann der liebe Jesus, der ja. Guck dir Jesus im Tempel an. Guck, wie Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat. Er war ein klarer Jesus. Er hat den Leuten nicht nur die Füße gewaschen, sondern auch, wo es dran war, den Kopf. Und das tut er immer noch. Christus ist klar. Er ist nicht weichgespült, wie manchmal die Predigten ihn darstellen. Und dann sehen wir Christus in der Zukunft. Sein Lieblingsjünger Johannes beschreibt ihn. Wiederhol mich hier gerne nochmal. Johannes sieht ihn, seinen alten Freund. Er hat auf seinem Schoß mit seinem Kopf gelegen. So nah vertraut war er mit Jesus. Er war sein Lieblingsjünger. Und jetzt war er ein alter Mann, wahrscheinlich 80er oder sogar 90er Jahre. Und dann begegnet Jesus ihm in dieser Vision, die er in der Offenbarung hier aufschreibt. Und was passiert? Johannes fällt wie tot zu Boden, blood down. Er kann es nicht ertragen, in dieser Gegenwart dieses herrlichen Gottes zu stehen. Er sieht diesen Jesus als Lichtgestalt. Er sieht ein Schwert aus seinem Mund kommen und er sieht dann furchtbare Dinge, die geschehen. Wie er mit diesem Schwert Menschenmassen tötet in einem Gericht. Ist das Jesus? Ja, ist dasselbe Jesus. Leute, wir dienen einem mächtigen Gott. Ich leide darunter, dass das oft so übersehen wird. Wir dienen nicht nur dem lieben Jesus, der kein Rückgrat hat und alles macht, was man ihm sagt. Das ist nicht der Jesus, den die Bibel uns zeigt. Jesus Christus ist Herr aller Herren und König aller Könige. Verlasst euch drauf. Und ich will mit ihm sein. Er ist der beste Herr, den du dir vorstellen kannst. Er ist gerecht. Und er ist so voller Liebe, dass er dir deine Konsequenzen nicht erstattet. Er lässt sie dir. Adam und Evas Konsequenzen nahm Gott nicht von ihnen, als sie einmal ungehorsam waren und aßen von dem Baum. Die Sünde kam in ihr Leben und die Existenz mit Gott zusammen war beendet. Die Beziehung war zerbrochen. Er bastelte ihnen zwar noch Unterwäsche, aber dann schickte er sie aus dem Garten. Es war Ende. Sie waren draußen und sie kamen nie wieder rein. Er gestattete ihnen, die Konsequenz auch zu tragen. Liebe lässt es zu. Liebe schützt dich nicht vor allem. Wenn du liebevolle Mutter und Vater bist, dann weißt du, wann der Moment gekommen ist, deine Kinder loszulassen und ihre Konsequenzen auch zu ertragen. Die Strafen auch zu bekommen, die sie verdienen mit ihren Handlungen. Denn daraus lernen wir, Gott sei Dank. Wenn ich alles Negative von meinen Kindern wegnehme, dann werden sie untüchtige Menschen in dieser Welt und werden viel Leid erleben. Stimmt's? Die Liebe lässt Konsequenz zu. Die Liebe geht sogar so weit, dass sie zulässt, dass ich auf ewig verloren gehe. Sie lässt mir diese Entscheidung. Gott hat mich nie als Roboter geschaffen. Ich bin ein Mann und du bist eine Frau oder ein Mann mit freiem Willen. Du kannst dich entscheiden für Gott. Gott wirbt um dich, auch heute Morgen. Diese Predigt hat Gott mir gezeigt, weil er dich lieb hat. Ich bin ja schon da. Ich müsste ja gar nicht jetzt so tief drüber reden. Aber vielleicht ist hier jemand, vielleicht ist eine Person hier, die noch keine lebendige Beziehung mit Christus hat. Mir ist völlig egal, wo du herkommst, mir ist egal, welche Religion du hast oder was du alles so spirituell treibst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kommst nie in den Himmel, weil du religiös bist, weil du esoterisch irgendwo gebildet und ausgebildet bist. Du kommst nicht in den Himmel. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Du bist genauso verloren wie der Massenmörder, wie der Kindervergewaltiger, wie all die üblen Typen, ja, mit denen keiner von uns zu tun haben wollte. Vor Gott gibt es nur gerettet und ungerettet, nicht gut und böse. Gott ist Liebe und deswegen seid ihr hier. Ich glaube, keiner sitzt hier umsonst heute im Gottesdienst. Keiner. Egal, ob du das erste Mal oder das zehnte Mal oder das tausendste Mal hier sitzt, du sitzt nicht umsonst hier. Gott zieht Menschen her, um ihnen zu sagen, was Wahrheit ist. Du kriegst viele Tatsachenberichte den ganzen Tag, aber die Wahrheit hat einen Namen. Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit außer ihm. Es gibt viele Tatsachen, aber es gibt nur eine Wahrheit. Und nur die Wahrheit rettet, nicht die Tatsachen. Nicht das, was unser Verstand aufnimmt, rettet, sondern das, was unser Geist aufnimmt, wenn er Christus annimmt, das rettet. Niemand weiß, wie lange sein Leben dauern wird. Ich will dir keine Angst machen, aber es könnte enden, ehe die Sonne heute untergeht. Wir gehen immer davon aus, wir sehen uns wieder. Ich habe viel zu viele Leute sterben sehen, sehr plötzlich, sehr unerwartet und viele davon ohne Christus. Lasst uns weise sein. Dieses Leben hat einen Anfang und es hat ein Ende. Keiner verlässt diesen Planeten hier lebendig. Definitiv. Auf jeder Beerdigung sage ich das gern, auf jeder Hochzeit sage ich das gern. Weil das Momente sind, wo wir vielleicht mal ein bisschen tiefer nachdenken. In Daniel 12 sagt Daniel zu dem Engel des Herrn, was wird der Ausgang von diesem sein? Ich glaube, dass der Engel des Herrn immer noch diese Frage stellt, wenn er dich anschaut und mich anschaut. Was wird der Ausgang von Regines Leben sein? Von Jörgs Leben? Von Sonjas Leben? Von Horsts Leben? Was wird der Ausgang von Billys Leben sein? Das ist die Frage, die wichtiger ist als jede andere Frage, die uns so beschäftigt. Ich möchte euch von zwei Heinrichs erzählen zum Schluss. Heinrich ist ja ein alter Name. Mein Großvater hieß auch Heinrich, einer meiner Großväter. Aber das ist jetzt ein anderer Heinrich, von dem ich erzähle, der hieß Heine mit Nachnamen. Schon mal gehört? Heinrich Heine. Heinrich Heine, der große Spötter, änderte später seine Gesinnung. Im Nachwort zu seiner Gedichtssammlung Romancero, 30.09.1851 kam die raus, schrieb er Folgendes. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer in Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt, wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Das ist eine philosophische Richtung. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Ein Gedicht kurz vor seinem Lebensende geschrieben lautet: Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur besten Feier. Entschuldigung. Die Leier, die zur besten Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich kniee nieder, vergib mir meine Lieder. Der andere Heinrich war Heinrich der Achte von England. Als der auf dem Tod lag, ließ er seinen Hofnarren kommen. Der König sagte: Freund, ich muss jetzt gehen. Wohin? Fragt der Narr. Das weiß ich nicht. Wann kommt ihr wieder? Ich komme nicht wieder. Wer geht mit euch? Niemand. Habt ihr euch denn auf diese Reise vorbereitet? Nein. Da nahm der Narr seinen Narrenstab und seine Narrenkappe, warf sie auf das Bett des Königs und erklärte: Majestät, ihr habt mir einmal gesagt, ich solle den Narrenstab den Menschen geben, der ein größerer Narr sei denn ich. Ihr seid es, denn ihr geht jetzt und wisst nicht wohin und habt keinen Begleiter. So hat der eine Heinrich die Kurve bekommen und der andere nicht. Jesus sagte zu dem Mörder, der neben ihm am Kreuz hing und in seinen letzten Stunden noch Buße tat und umkehrte: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gott wusste um unsere Verlorenheit und hat einen brillanten Plan entworfen. Er hat Vorsorge getroffen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können und schon hier in dieser Welt ein Stück Himmel haben. Sein Sohn Christus nahm alle Schuld unseres Lebens auf sich und starb an unserer Stadt, an meiner Stadt. Alles, was ich tun muss, um dieses Geschenk zu erhalten, ist ihm die Wahrheit zu sagen. Ich habe es nicht verdient. Ich bin schuldig. Und ich kann es nicht schaffen. Mit allem, was ich habe, mit all meinen Talenten, mit all meinen Fähigkeiten. Ich kann es nicht schaffen, gut zu leben. Ich kann es nicht schaffen, mir das zu verdienen. Es geht nicht. Herr, vergib mir meine Schuld. Es ist das einzige Gebet, was Gott von einem Menschen hört, der ihn noch nicht persönlich kennt. Das einzige. Aber das hört er und er hört er. Und da setzt er einen Strich nicht drunter, sondern durch. Und alles, was wir ihm bringen, vergibt er. Wisst ihr, warum so wenige Menschen sich bekehren in unserem Land? Weil es zu einfach ist. Was, ich muss kein Geld dafür bezahlen? Was, ich muss nicht Mitglied werden in eurer Gemeinde oder in irgendeiner Organisation? Das kann nicht sein. Das ist doch, ich muss nicht was leisten, nicht irgendwo was tun. Nein. Du kannst nichts tun dafür. Du wirst keine Rettung empfangen durch Werke. Alleine durch Glauben. Ja, okay, wenn du glaubst, wird Gott dich führen. Und natürlich, er wird dich in irgendeine Gemeinde führen. Und du wirst vielleicht da mitarbeiten wollen. Und du wirst da vielleicht auch Geld hingeben wollen. Aber das kommt hinterher, verstehst du? Das hat nichts zu tun mit deiner Rettung. Deine Rettung kostet keinen Cent. Und doch kostet sie dich dein ganzes Leben. Ja? Die Rettung ist nicht billig. Ich rede hier nicht billige Gnade, das Wort. Wenn du Christus zu deinem Herrn machst, ist ab diesem Moment er der Führer deines Lebens. Das Wort ist sehr treffend, auch wenn es in Deutschland leider einen schlechten Klang hat. Er ist der Führer, er führt dein Leben. Und du folgst ihm. Und er ist ein Führer, der den Namen verdient. Er ist kein Verführer. Er ist der große Held, der große Führer, der große Leader, wie die Amerikaner sagen. Und wenn du in seiner Hand bist und in seiner Nachfolge stehst, dann wird dein Leben gut, richtig gut. Es wird nicht immer leicht sein, aber es wird richtig gut. Und du weißt eins, egal was dir hier begegnet, deine Ewigkeit ist sicher. Dein Herr wartet auf dich und er geleitet dich rein. Du reist nicht alleine die letzte Reise. Wenn der Tod irgendwann bei dir anklopft, dann kommt er als Freund. Ich rede nicht von dem vorzeitigen Tod, ich rede nicht von Krankheit und Leid. Gott hat uns frei gemacht von diesen Dingen. Und wir lernen immer mehr, da hineinzukommen und Gesundheit, nicht nur Heilung zu erleben, sondern Gesundheit zu leben, unser Leben lang. Amen? Amen. Aber wenn es dann soweit ist, dass er uns heimruft, dann können wir sagen, wir gehen heim. Aber wir haben gar nichts zu verlieren. Weil da, wo wir hingehen, ist es schöner als an dem schönsten Ort, den es auf diesem Planeten jemals gab. Gott ist gut. Und ich möchte eine Anleitung geben für die, die jetzt sagen, hey, jetzt hast du mir den Mund ganz schön wässrig gemacht. Pastor, was muss ich tun? Ich muss kein Geld zahlen, ich muss nicht mal Mitglied werden, ich muss nicht mal wiederkommen hierher. Ich muss nicht mitarbeiten, ich muss keine Leistung bringen. Also bitteschön, was muss ich denn tun? How? Wie? Die wichtigste Frage des Universums. Wie bekomme ich ewiges Leben? Das Wie ist so einfach, dass es uns intellektuell lächerlich vorkommt. Wir öffnen unser Herz, geben Jesus unseren Schmutz und unseren Dreck, unsere Vergangenheit, unsere Sünde, wie die Bibel das nennt. Wir sagen, Jesus, ich habe gesündigt. Es tut mir leid.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.